ehrwürdiger, alter Pfarrer, der jahrzehntelang seiner Gemeinde gedient hat, stand auf der Kanzel, predigte und schaute plötzlich aus dem Fenster und schaute und schaute. Der Gemeinde wurde schon ganz absonderlich und irgendwann, nach gefühlten 6 Minuten, schaute er wieder in die Gemeinde und sagte: Geschwister, ich hatte eben eine Erscheinung. Oh, habt ihr alle gedacht? Eine Alterserscheinung. Ich habe den Faden verloren. Auch mir ist das schon passiert. Und ja, im Zusammenhang mit Epiphanias bin ich gestolpert über einen Lehrtext vom 11. Januar aus Kolosser 2, Vers 18. Da steht: Niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelverehrung gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung. Das schreibt Paulus. Sehr verwunderlich, finde ich. Aber vielleicht rührt gerade von dieser Haltung des Paulus her auch unsere eher nüchterne Betrachtung des Glaubenslebens. Und dennoch, wir leben in der Weihnachts- und Epiphanias-Zeit. Und diese Zeit, vielleicht schauen wir mal aufs erste Bild, diese Zeit ist voller Lichtschein, wie ihr seht. Diese Zeit ist voller Offenbarungen und Erscheinungen. Da sind die Engel, die im Lichtschein stehen und rufen Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Da ist die heilige Familie. Ja, so wurde es über Jahrhunderte dargestellt mit dem Heiligenschein. Da sitzen keine Scheinheiligen, sondern die haben wirklich einen Heiligenschein gemalt bekommen, um deutlich zu machen, das sind Menschen, die von Gott erleuchtet sind, die Gottes Lichtschein in diese Welt hineintragen, an denen Gottes Handeln sichtbar geworden ist. Und die Weisen folgten dem Stern, auch einem Lichtschein, wie wir wissen, sogar einem sehr natürlichen, aber einem besonderen Hinweis. Ja, es hat so etwas gegeben, dass Gott im Licht erschienen ist, spürbar, visuell sichtbar. Und wir wissen, dass es auch bis heute so etwas geben kann. Und heute ist uns aufgegeben, einmal darüber nachzudenken, was wir sonst so ein bisschen, ja, vielleicht als zweitrangig ansehen. Und wenn wir weiterschauen, im nächsten Bild sehen wir das, auch Jesu Taufe ist mit einer offenbarenden Erscheinung verbunden. Die Taube, der Lichtschein auch hier wieder, die Gloriole, der Heiligenschein bei Jesus. Und die Stimme aus der Wolke, die spricht, also eine doppelte Erscheinung, wenn man so will: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und interessanterweise, so unterschiedlich die Weihnachtsgeschichten in den Evangelien bei den einzelnen Evangelisten sind, so einheitlich sind die Evangelien in Bezug auf die Taufe Jesu. Alle 4 Evangelisten bezeugen quasi wortgleich die Offenbarung Gottes: Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Freude. So übersetzt es die Basisbibel. Jesus ist dann aber bei seinem Wirken ganz anders als erwartet. Die Überraschung Das ist schon eine Überraschung, solch eine Erscheinung. Die Überraschungen setzen sich in Jesu Leben fort. Er ruft einfache und auch fragwürdige Leute in seinen Jüngerkreis. Fischer, ein Zolleinnehmer, ein Zeloten, also ein Freiheitskämpfer. Eine sehr gemischte Truppe war das und längst nicht überall anerkannt und schon gar nicht in der damaligen Gesellschaft als führend etabliert. Er rettet einer Ehebrecherin das Leben, indem er denen, die sie steinigen wollten, ihre eigene Schuld vor Augen führte. Er offenbart sich einer verrufenen Frau am Jakobsbrunnen. Er unterhält sich sogar ziemlich lange mit ihr. Er hat Kontakt zu Aussätzigen, zu Zöllnern und Sündern. Und natürlich, er tut große Wunder. Und gleichzeitig entzieht er sich seinen Bewunderern. Und er streitet sich mit religiösen Führern und pflegt trotzdem gleichzeitig mit einigen von ihnen persönlichen Kontakt. Denken wir an Nikodemus. Er kritisiert nicht den Kaiser und behauptet trotzdem, der König der Juden zu sein. Was war das für einer, dieser Jesus? Ja, und die Begeisterung für ihn schlägt oftmals in Ratlosigkeit und sogar in Ablehnung um. Haben sie eben, als er auf einem Esel einritt in Jerusalem, noch Hosianna geschrien? Schreien sie in einer Woche schon, Kreuzige, lass lieber den Mörder frei. Dieser Jesus scheint doch nicht die Erwartungen, die wir haben, zu erfüllen. Und irgendwann unterwegs, als es wieder mal so eine Vertrauenskrise gab, da fragt Jesus seine Jünger, was sie denn von ihm halten. Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus darauf? Glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Und 6 Tage später folgt dann bei Matthäus das Geschehen unseres heutigen Predigttextes aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und dazu haben wir natürlich auch ein passendes Bild. Die Jünger sehen Jesus in der Herrlichkeit Gottes. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen, 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Wer war dieser Jesus eigentlich? Bis heute zerbrechen sich Menschen darüber den Kopf, versuchen das zu ergründen, versuchen aus seinem Leben Parallelen zu ziehen, vielleicht auch für ihre Überzeugungen oder gar Ideologien. Ein Revoluzer, ein Sozialreformer, na, ihr wisst schon, was es da so alles an Gedanken gibt. Wir haben eben doppelt, dreifach gehört, wer Jesus eigentlich war. Petrus hat es erkannt, aber nicht aus sich selbst, wie Jesus sagt. Und Jesus ist in einer besonderen Weise nochmal denen, die mit ihm gingen, erschienen. Und in der Tat ist es so, dass Jesus seine göttliche Legitimation durch Erscheinungen erhält. Natürlich, die Auswirkungen davon sind das, was er getan hat. Aber wenn wir aufmerksam sind, bei seiner Geburt die Botschaft der Engel, das Licht. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden, wie alle anderen auch, in Windeln gewickelt. Und trotzdem ist die Herrlichkeit Gottes erschienen. Bei der Taufe, die Taube, die Stimme, das Licht, eine göttliche Erscheinung, legitimiert Jesus, weist ihn aus als den Sohn Gottes. Das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich Freude. Und dann hier als drittes der Lichtglanz bei der Verklärung Jesu. Auch hier die Wiederholung nochmal dessen, was Gott schon gesagt hat. Das ist mein lieber Sohn. Und später wird es dann in der Tat so sein und Jesus schlägt schon die Brücke dahin bei seiner Auferstehung, wo die Frauen den Engel im Licht sehen. Und der Engel sagt, was? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Gott legitimiert Jesus tatsächlich durch wahrnehmbare Erscheinungen. Das Wichtigste daran ist das, was Jesus eben vorher schon zu Petrus gesagt hat. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Ja, das zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das kann nur ein Geschenk sein, ein Geschenk der Offenbarung, die uns durch den Heiligen Geist, so sagt es die Bibel, zuteil geworden ist. Ohne Gottes Wirken können wir nicht glauben. Er, der Heilige Geist, berührt uns. Er bewegt uns. Er erfüllt uns. Er bestärkt uns. Römer 8, 16. Denn Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das gilt also nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern das gilt auch in Bezug auf unsere Gotteskindschaft und Bruderschaft mit diesem Christus. Und was tut der Heilige Geist? 2. Korinther 1, 22, er ist das Unterpfand, das Gott uns gegeben hat. Also ein Pfand auf die Zukunft hin. wer erfüllt ist vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, hat Hoffnung auf die Zukunft hin. Er sagt, ich sehe das zwar alles noch nicht, ich habe keine Erscheinung, aber er wird erscheinen und darauf lebe ich hin. Epheser 1, 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ein Gottessiegel, nicht ein Siegel, was wir geben könnten oder der Notar oder der Bürgermeister. Ein Gottessiegel ist der Heilige Geist und das wirkt wiederum in zweierlei Richtung. Einmal, dass wir wissen, wer Jesus ist, aber dass Gott auch weiß, dass wir zu Jesus gehören. Eine tolle Sache. Gott verbirgt sich für uns. Aber dann lesen wir im Epheser 4,30 auch die Mahnung: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, gebt dem, was ihr bei Jesus gelernt habt, Raum. Lasst euch davon leiten, motivieren. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und stellt den Namen des Herrn in die Mitte eures Lebens. Aber wisst auch, dass keiner sagen kann, Jesus ist der Herr, es sei denn durch den Heiligen Geist. So sagt es Paulus. Das heißt, all das, was wir im Glauben tun oder bewirken können und wollen, kann nur durch den Heiligen Geist geschenkt werden. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir es erbitten, aber auf der anderen Seite gehen glaubende Menschen immer als Beschenkte durch diese Welt. Das beflügelt, das entlastet, das macht frei. Weil ich nicht auf meine eigene Leistung pochen muss, sondern weil ich weiß, ich bin geführt, ich bin getragen, ich bin geschützt. Ja, auch wir haben doch den ehrlichen und sehnlichen Wunsch, dass der Herr sich offenbart, dass er sich zeigt, dass wir seine Wunderwirkung, seine Machtwirkung erfahren. Ja, am besten, dass wir ihn sehen. Aber uns ist eigentlich das gegeben, was wir im nächsten Bild sehen. Könnt ihr es erkennen? Es ist der Herr am Kreuz. Um ihn herum sehen wir wieder welche mit dem Heiligenschein. Sehen Johannes, der die Mutter Jesu adoptieren wird. Und wir sehen die Frauen, die am Kreuz sind, die Unscheinbaren. Die Männer sind weggelaufen. Die waren nicht da, aber die Frauen, sie waren da. Wir sehen, dass für Jesus niemand zu klein, zu unbedeutend, zu niedrig ist, um in der Nähe seines Kreuzes zu sein, um das Heilsgeschehen für sich anzunehmen. Und ehrlich mal, man kann es ja eigentlich auch nur annehmen, wenn man weiß, wie klein man ist vor Gott. Wenn man weiß, dass man es eigentlich nicht verdient hat. Andererseits erinnern uns die in der Kirchengeschichte oftmals gemalten Heiligenscheine daran, dass es auch diese Wolke von Zeugen, von der der Hebräerbrief schreibt, gibt, an der wir uns auch orientieren können. Die Wolke von Menschen, durch deren Leben der Lichtschein Gottes deutlich geworden ist. Und wenn ich euch eine Hausaufgabe geben könnte, dann würde ich euch die Hausaufgabe geben, dass ihr zu Hause und in Ruhe einfach mal drüber nachdenkt, wer denn die prägenden Menschen, die prägenden Christen in eurem Leben waren. Und dann holt ihr vielleicht ein altes Foto raus und guckt es euch nochmal an, aber einen Heiligenschein müsst ihr den nicht verpassen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Gottes Werk. Das macht er selber. Denn wie gesagt, der Grat ist schmal vom Heiligenschein zum Scheinheiligen. Also wir unterliegen da immer auch bestimmten Versuchungen. Und davon spricht ja auch der Paulus, wenn er die kritisiert, die sich auf übernatürliche Erscheinungen berufen. Das Wichtige ist, dass wir Menschen kennen, die im Sinne Jesu unterwegs waren und dass wir selbst Menschen sein dürfen, die in seinem Sinne ihr Leben leben, die seine Zeugen in dieser Welt sind. Aber auch das, bitteschön, kann man nur geschenkweise tun, nicht aus eigener Kraft, weil Gott uns liebt, weil er uns sich selbst offenbart hat, weil er uns seine Nähe zugesagt hat. Und wenn wir manchmal erschrecken vor dieser Welt, vor den Lebensumständen oder auch vor uns selbst oder eben auch angesichts der Größe Gottes, dann ist es so wie in unserem Predigttext, dass Jesus bis heute sein Wort an uns richtet und sagt: Steht auf, fürchtet euch nicht. Amen.